Ein weiterer ereignisreicher Spieltag der DFFL 2 ist gespielt. Wir geben euch den aktuellen Stand, wer kämpft ums Final Six und wer gegen den Abstieg.
Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge wieder in Vollbesetzung von Crunchtime. Wir kommen ganz stark in die heiße Phase der Saison. In der Folge heute soll es erstmal nochmal um die DFFL 2 gehen. Also wir schauen auf das vergangene Wochenende, wir schauen ein bisschen auf so die letzten Spieltage und das, was sich da herauskristallisiert, damit wir das abgeschlossen haben, weil dann wartet natürlich das große Highlight, das Final Four und das Final Eight in Hannover, wo wir uns dann im Laufe der Woche und nächste Woche drum kümmern wollen, um euch da mit allen relevanten Infos zu versorgen. Aber bis dahin könnt ihr noch kurz warten und jetzt beschäftigen wir uns nämlich wie angekündigt mit der DFFL 2, weil auch da ist es sehr, sehr spannend und war am Wochenende ein großer, aussagekräftiger Spieltag. Und wir haben auch ein paar mathematische Infos für euch mit dabei. Also ich hoffe, können da ein bisschen was mitnehmen heute.
Wenn wir schon mit Geografie nicht haben, dann wenigstens mit Mathe hoffentlich so ein bisschen.
Genau, so ist es.
Auch wenn wir das nicht auch selber machen.
Genau, mit Unterstützung. Wir haben es in der letzten Folge ja schon angeteasert. Nils von Heidelberg Hunters hat eine Analyse gemacht zu der DFL 2 Tabellensituation und einem Outlook auf die restlichen Spieltage und vor allem auf die Wahrscheinlichkeiten, mit welcher die Teams das Final Six schaffen können oder eben den Abstieg. Und darauf wollen wir heute schauen. Am Ende der Folge. Zuerst haben wir noch einen richtig spannenden Spieltag für euch. Am Wochenende in Münster. 4 der Top 7 Teams waren vor Ort. Wir hatten Top-Duelle und da steigen wir direkt mal rein. Ich würde mal zurückgehen zu dem Format, Lasse und Olli, das wir am Anfang unseres Podcasts für Spieltage hatten. Wir hatten nämlich ein Spiel des Tages, wir hatten ein Team des Tages, Überraschung des Tages. Und danach sind wir natürlich auch noch die einzelnen Ergebnisse durchgegangen, vor allem jetzt auch mit Leagues 4 und den Spieltagsstatistiken. Aber deswegen haue ich einfach mal raus. Ich sage, meine Überraschung des Tages ist, dass Rostock Bedburg schlägt. Weil das im Prinzip ein bisschen gecheatet ist. Das umfasst 3 Überraschungen, nämlich Spiele, die verknüpft sind. Wir haben wieder einen typischen DFL-2-Spieltag, wo sich im Kreis geschlagen wird. Aber die größte Überraschung tatsächlich, dass Rostock hier Bedburg schlägt, die, ich tease es gleich an, davor Berlin geschlagen haben. also wirklich richtig spannend. Die Rostocker haben den ganzen Spieltag über super gespielt. Am Ende gehen sie mit einer Statistik von 3:1 raus. Sie sind eher im Mittelfeld der Tabelle, aber sie haben hier gezeigt, was sie wirklich können. Ich glaube, Lasse, als wir gegen sie gespielt haben vor einem Monat, waren sie nicht in Vollbesetzung da. Das hat man gemerkt. Jetzt hier wieder wirklich angegriffen. 3 Siege, wirklich, wirklich stark. Für mich tatsächlich das Team des Tages, die Rostocker.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es wundert dann fast schon ein bisschen, dass sie an dem Tag dann doch sehr, sehr hoch gegen Darmstadt verlieren. Mit einem, wo sie dann auf einmal nur einen Score aufs Board bringen. Das war dann so ein bisschen wieder, ich habe mir den Spieltag nicht live angeschaut, sondern leider nur im Nachhinein. Und es war dann so ein bisschen antiklimatisch, weil eben Rostock in jedem Spiel eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung fast schon gezeigt hat, muss man sagen.
Da hat uns ja Max, der Quarterback von Darmstadt, einen wirklich detaillierten Spieltagsbericht geliefert. Danke nochmal dafür. Und er meinte, das Ergebnis war deutlicher, als das Spiel tatsächlich war. Also die Rostocker haben gut mitgehalten. Er hatte sie gut gescoutet davor, hat er uns erzählt, wusste ein bisschen über deren Defense Bescheid und konnte es ausnutzen. Und dadurch kamen diese vielen Punkte zustande. Auf Rostocks Seite ein bisschen unglücklich. Und dieses Endergebnis hier, was hatten wir? Darmstadt gegen Rostock 40:8.
40:8, ja.
Wahrscheinlich wäre ein 32:24 angemessener gewesen. Aber trotzdem, super Spieltag von Rostock.
Genau, du hast im Prinzip mein Team des Tages auch schon vorweggenommen. Einfach auch aufgrund der bisherigen Leistung doch etwas überraschend. Im Vorfeld der Saison hatten wir ja Rostock durchaus als vielleicht Außenseiterchancen auf ein Final Six gesehen. Das ist ja ein Team, was definitiv Potenzial hat, technisch eigentlich recht gut aufgestellt ist und taktisch, aber nie so am Ende diese ganze Firepower aufs Feld bringen konnte. Das war anscheinend dieses Mal ein bisschen anders. Und deswegen freut es mich, dass sie sich jetzt da auch im Mittelfeld wieder einordnen, wo sie eigentlich auch hingehören. Und das ist ein starkes Team. Das waren sie auch schon, als sie in der ersten Liga waren ja Finaltag-Team auch vor vielen Jahren. Und ja, war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Und ja, würde ich gleich anschließen, wenn du jetzt quasi Rostock als deine Überraschung sagst. Das war für mich die Überraschung des Tages. Wir haben eine kleine Einordnung über die Berichte bekommen, sowohl aus Münster eben als auch aus Darmstadt. Aber natürlich Viktoria, Berlin-Mitte war dieses Jahr das dominierende Team, haben alle Spieltage ja deutlich gewonnen, ohne Niederlage, ohne irgendwelchen Stolperer. Und jetzt an diesem Wochenende hatten sie zwei. Verlieren eben ihr Spiel gegen Bedburg. Ja, starkes Team, wir haben über sie gesprochen. Aber dass sie das verlieren, haben wir, glaube ich, nicht gerechnet mit dem Vorfeld. Und auch das Unentschieden gegen Darmstadt, eine kleine Überraschung, sodass sie jetzt auch eben die Berliner ihre ersten Punkte liegen lassen. Hat natürlich keine Auswirkung auf den Finaltag und ist jetzt auch nicht dramatisch, aber zeigt, dass sie auf jeden Fall schlagbar sein können. Und zeigt auch die Stärke, die Darmstadt und Bedburg eben haben.
Auf jeden Fall. Man muss hier natürlich dazu sagen, die Berliner hatten ihren Starting Quarterback nicht dabei. Zach war nicht da. Deswegen hat Moritz geworfen, der eigentlich both ways DB und Wide Receiver spielt. Ihr wahrscheinlich bester Spieler all around. Spielt ja auch in der Nationalmannschaft. Und der kann werfen, keine Frage. Aber es nimmt ihr ein krasses Element in der Offense weg. Und Zach ist natürlich der Erfahrenere. Deswegen gewinnt Berlin hier ihre zwei Pflichtsiege, würde ich sagen, gegen Dortmund und gegen Kastrop, auch deutlich. Aber du hast gesagt, Olli, verliert gegen Bedburg und dieses Unentschieden gegen Darmstadt, darauf möchte ich später noch ein bisschen tiefer eingehen, aber vielleicht erstmal, um bei Berlin zu bleiben. Du hast gesagt, es schadet ihnen nicht in der Tabelle. Sie werden sehr sicher trotzdem Erster werden. Sie haben eine Niederlage, ein Unentschieden. Wir gehen nicht davon aus, dass sie noch ein weiteres Spiel verlieren werden. Dann bleiben sie an Platz 1, keine Frage.
Und aber sie sind damit jetzt auch fix qualifiziert.
Auch guter Punkt, genau. Das zweite Team mit ja, der Einladung nach, wir wissen noch nicht wohin, bewerbt euch für die Ausrichtung des Final Six, aber Regensburg und Berlin jetzt eben schon sicher dabei.
Genau, also was wäre ansonsten noch zu sagen, was als Überraschung oder als Team des Tages, also wir haben jetzt beide ja Rostock hingeschoben. Man kann natürlich auch die Gastgeber nennen, die hier zwei Siege holen. Es sind halt in Anführungszeichen nur zwei Spiele und auch jetzt gegen zwei Teams, die sie auf dem Papier einfach im Griff haben müssen. Sie schlagen eben sehr deutlich die Bremen Firebats und die Münster Blackhawks, schlagen im letzten Spiel auch noch die Dortmund Giants. Ja, von daher natürlich gehen die mit 100% Siegquote raus, starkes Turnier. Aber ich glaube, das stand auch auf deren Liste, dass sie das so erwarten
ja,
konnten und erwartet ausgeführt haben.
Obwohl ich von Dortmund fast ein bisschen mehr erwartet hätte, zumindest einen Sieg an diesem Spieltag, hätte ich ihnen schon zugetraut. Ich finde, man sieht so einen kleinen Lichtblick von Dortmund in den 13-14 gegen Rostock, die an dem Tag sehr gut gespielt haben. Das heißt, hier waren sie knapp dran. Ja, Dortmund war ja auch immer so ein Team, wo wir uns nicht ganz so sicher waren. Hatte sich die letzte Saison über die Saison über sehr gesteigert. Dieses Jahr haben sie auch teilweise gute Leistungen, teilweise eher zerfahrene Leistungen. Hat mich jetzt vielleicht nicht ganz gerade überrascht, aber ich hätte ihnen hier einen Sieg auf jeden Fall zugetraut. Wenn wir auf die anderen beiden Teams schauen, die uns an diesem Spieltag keine Siege holen, Kastrop und Bremen, dann sind das ganz klar Teams, die ganz, ganz unten in der Tabellensituation mitspielen. Mit Dortmund ist es ein Team, was definitiv noch theoretisch absteigen kann. Ich da aber nicht in die Verlosung mit reinschmeißen würde. Bremen und Kastrop tut jeder Sieg oder jeder Punkt oder jedes Unentschieden jetzt gut, weil die hier wirklich stark gegen den Abstieg spielen.
Absolut. Also Dortmund, würde ich hier zustimmen, sehr unwahrscheinlich, dass sie mit dem Abstieg was zu tun haben. Aber ein Sieg an diesem Spieltag hätte ihnen eigentlich schon fast den Klassenerhalt garantiert. So müssen sie noch hoffen. Ich gehe davon aus, dass Köln sie überholt, dass Stuttgart sie überholt oder überholen kann. Aber darauf schauen wir in unserer Analyse und in der ja, statistischen Auswertung der nächsten Spiele. Jetzt vielleicht noch am Spieltag hier, wir müssen auch kurz über Darmstadt reden. Sie hatten wie Münster zwei auf dem Papier leichtere Spiele gegen Bremen, gegen Dortmund und gegen Rostock, genau. Und die gewinnen sie auch souverän, muss man sagen. Aber das Aushängeschild hier ist das Unentschieden gegen Berlin. Darmstadt zeigt damit, ja, Berlin ein bisschen ersatzgeschwächt, aber nichtsdestotrotz ein super starkes Team. Darmstadt zeigt auf jeden Fall, dass sie ganz klar ums Final Six spielen hier. Für mich ist das das Spiel des Tages. 29-29 unentschieden gegen Viktoria Mitte Berlin und Darmstadt. Und hier auch ja, abgefahrenes Ende. Uns wurde berichtet, am Anfang zieht Darmstadt ein bisschen davon. Berlin gewinnt aber die Middle Eight. Also scored direkt nach der Hälfte, stoppt Darmstadt und scored nochmal, geht damit ihrerseits in Führung und sind dann auf 8 Punkte davongezogen. Und kurz vor Ende des Spiels scored Darmstadt, schafft aber die Two-Point-Conversion nicht. Berlin bleibt in Führung mit noch 3 Minuten auf der Uhr. Und um Zeit wahrscheinlich einfach zu schinden und ein bisschen runterzunehmen, wahrscheinlich war es schon in der Two-Minute-Warning und sie wollten die Uhr am Laufen lassen, machen sie einen Triple-QB-Play in ihrer eigenen Endzone, was dann einfach ein Pass zu viel hatte. Der Safety gibt den Darmstädtern 2 Punkte, damit das Unentschieden und den Ball. Berlin schafft es dann, Darmstadt zu stoppen. Damit bleibt das Unentschieden bestehen. Aber es erinnert mich schon sehr stark an das Final-Four-Finale der Damen, wo die Düsseldorf Firecats mit dem Ball und 2 Punkten vorne sich in Safety einfangen. Am Ende ist es Unentschieden wahrscheinlich leistungsgerecht, muss man sagen. Ich glaube, Berlin ohne Starting Quarterback ist auf einem ähnlichen Level wie Darmstadt, mit wahrscheinlich doch noch einen Tick drüber. Aber hier für mich das Spiel des Tages.
Definitiv, ganz knappes Ding, vor allem, dass das am Ende dann die Two-Point nicht klappt und dann der Safety dich da irgendwie da ins Unentschieden bringt, ist
bisschen reingeduselt, aber bestimmt auch verdient, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Wendung.
Voll. Genau, wir haben über viele Spiele gesprochen. Ich glaube, wir haben auch über alle Teams so ein wenig gesprochen. Wenn man jetzt über den ganzen Spieltag so ein bisschen drüber schaut, dann ist auch, glaube ich, hier wieder so ein wenig, zeigt es wieder die DFL2-Saison. Es kommt ganz stark darauf an, wer bei den Teams wann wie da ist. Wir haben es bei Rostock gesehen, die anscheinend deutlich stärker besetzt waren, als wie wir sie in Berlin gesehen haben. Die waren, Berlin war nicht so stark besetzt, beziehungsweise ohne Starting Quarterback besetzt. Deswegen ist es, glaube ich, auch hier weiterhin spannend und das ist immer so ein wenig. Natürlich freut es einen auch immer, wenn man irgendwie Teams sieht, die gegeneinander so ein bisschen spielen. Trotzdem nimmt so ein bisschen auch so die Vorhersagegewalt ein bisschen raus aus den Teams, wenn man immer nicht ganz sagen kann, wie stark die Teams da sind. Trotzdem wollen wir jetzt ein bisschen in die später noch in die Zukunft schauen. Ich würde noch einmal ganz kurz in die Spielstatistiken reinschauen, weil hier 2 Leute von den Baltic Blue Stars Rostock vorne liegen, sowohl bei den Interceptions als auch bei den Touchdowns. Was man auch nach letzten Spieltag überhaupt nicht gedacht hätte. Die Nummer 41 von den Baltic Blue Stars Rostock, sogar mit 6 Interceptions an dem Spieltag, hat dann die Offense auch sicher das öfteren Mal in eine gute Feldposition gebracht.
Man muss ein bisschen relativieren bei der Statistik, dass hier natürlich manche Teams 2 Spiele hatten, manche 4. Du hast natürlich in 4 Spielen mehr Chancen auf Touchdowns und Interceptions. Dementsprechend passt es, dass halt da auch die Darmstädter mit 3 Spielen und die Rostocker weit oben stehen. Aber nichtsdestotrotz 6 Interceptions, also gerade das würde ich jetzt auch nochmal hervorheben, ist wirklich, wirklich stark. Und da hat er sicherlich den ein oder anderen Anteil an den Siegen gehabt. Was ich jetzt noch als Übergang vielleicht, weil wir ja jetzt über den Ausblick und die Tabellensituation sprechen, sagen würde, was sich bei dem Spieltag zeigt, was auch in der Rückmeldung von unseren beiden Außenreportern rüberkam und was dieses Jahr ein ganz bisschen anders ist als letztes Jahr. Wir haben viel darüber gesprochen, dieses gegenseitige Schlagen und so weiter. Aber ich finde, nach dem Aufstieg letztes Jahr und so ein bisschen der Sortierung merkt man, dass es schon noch dieses Jahr eine etwas größere Spaltung in der zweiten Liga gibt. Also wir haben noch einige Spieltage, die ausstehen bei Teams, aber es kristallisiert sich schon ein Feld heraus. Das war letztes Jahr alles ein bisschen enger. Du hast eine etwas klarere Trennung dieses Jahr schon, was aber, glaube ich, einfach zeigt, dass sich die Teams und die Ligen einsortieren. Du hast Teams, die sich da so ein bisschen aufteilen. Finde ich eine normale Ausrichtung oder normale Entwicklung, aber ist im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen auffälliger, dass du schon eine klarere Sicht hast. Ich glaube, letztes Jahr haben wir zu dem Zeitpunkt über 14 Teams gesprochen, die noch ins Final Six kommen können. Wir kommen jetzt zu der Analyse, es sind ein paar weniger.
Absolut, also das Feld hat sich gedrittelt. Also wir können tatsächlich sagen, wir haben ein oberes Drittel mit 7 Teams, wir haben ein mittleres Drittel mit 8 Teams und ein unteres mit 6 oder 7, 7, 6, wenn ich jetzt richtig rechne, genau, kommen auf 20. Also perfekt gedrittelt. Da wollen wir gleich drauf schauen. Vielleicht noch abschließend zum Spieltag in Münster. Ich finde es mega cool, dass wir jetzt gerade so eine geballte Phase haben an Spieltagen, wo immer mindestens 3 oder 4, sogar manchmal 5 Contender dabei sind. Diese Spieltage, die hauen jetzt einfach richtig rein und ja, zeigen, wo sich's hinentwickelt. Dieser Spieltag wieder mit Berlin, Darmstadt, mit Bedburg und Münster. Wir hatten vor 2 Wochen einen Spieltag mit ähnlichen Teams und haben in Darmstadt den Spieltag, wo wir dann ins Geschehen einsteigen lasse. Und Olli mit Darmstadt, Münster und wen vergesse ich gerade? Ich glaube, Kelkheim 2 ist noch dabei. Die sind so ein bisschen on the outside looking in. Aber das wird auch wieder ein sehr spannendes Ding. Deswegen schauen wir jetzt auch ein bisschen auf die Tabelle und wie sich es entwickeln könnte. Aber habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen dazu?
Nee, ich glaube, wir können uns mal der Analyse widmen, die wir da bekommen haben, auf die wir uns ein bisschen stützen können, die im Prinzip der Blick auf die Tabelle ist. Also so kann man das, denke ich, glaube ich, sagen. Und du hast gesagt, es drittelt sich. Ich weiß nicht, wollen wir oben oder unten anfangen?
Also vielleicht noch ein paar Hintergründe dazu.
Ja.
Nils hat uns das ja zur Verfügung gestellt und wir haben 2 verschiedene Modelle bekommen. Das eine ist im Prinzip, es werden alle Spiele und Punkte und Ergebnisse, die schon gefallen sind, berücksichtigt und alle Spiele, die noch kommen werden, dann simuliert. Und bei der gleichbleibenden Statistik gibt es hier dann einfach, werden alle Ergebnisse dazu gerechnet. Es gibt aber auch noch eine Elo-gewichtete Statistik. Das heißt, es wird sich angeschaut, gegen welche Teams wurde schon gewonnen oder verloren. Und wenn man öfter gegen Teams in der oberen Hälfte gewonnen hat oder eben verloren, steigt oder sinkt die Elo-Zahl. Das heißt, ich würde auf diese Statistik schauen, weil die noch ein bisschen aussagekräftiger ist. Und wir haben hier unsere Final Six Wahrscheinlichkeiten. Und da zeigt sich eindeutig, wer das obere Drittel beinhaltet, nämlich Berlin und Regensburg auf den Plätzen 1 und 2, beziehungsweise aktuell 2 und, ne, doch 1 und 2, mit einer 100% Wahrscheinlichkeit, denn wir haben es gesagt, sie sind qualifiziert. Und dahinter, da wird es dann spannend. Wir haben die Heidelberg Hunters mit 97% Wahrscheinlichkeit. Hätte ich erstmal so nicht gedacht. Woran liegt es? Die haben noch nicht so viele Spiele gespielt. Ja doch, die haben schon viele Spiele gespielt. Lass mich kurz mal schauen. 14 Spiele 14. haben sie schon gespielt und sie haben schon gegen einige der Top-Teams gespielt. Zwar auch ein paar verloren, aber die Spiele, die noch kommen, in denen sind sie meistens der Favorit und haben eine höhere Elo-Zahl. Und deswegen hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für die Heidelberg Hunters ins Final Six einzuziehen. Wäre, glaube ich, ein großer Erfolg für sie. Nach der letzten Saison,
so sehen,
wo sie
ja
eher im Mittelfeld standen, haben sich aber super entwickelt. Und dann haben wir hier die Teams Munich Spatzen 2 und Bergburg Raccoons ganz eng beieinander, 85% und 81%. Und dieses Duell, Lasse, wir werden gegen sie spielen in Stuttgart. Das wird auf jeden Fall ein heißes.
Voll. Also das wird auf jeden Fall ein Match, wo es dann vielleicht nicht für beide Winning in sein kann. Trotzdem kann ich auch immer die direkte Vergleich dann am Ende sehr wichtig werden. Es ist echt spannend drin, wenn wir dann weitergehen, welche Teams da noch mit drin sind. Dann würde ich so einen mini kleinen Break nochmal machen, um dann zu Darmstadt und Münster zu kommen, die in dieser Auswertung, in dieser Statistik bei 61 respektive 57% Wahrscheinlichkeit liegen, quasi im Final Six zu stehen. Ich würde nicht sagen, dass die beiden sich um den letzten Final Six Platz streiten. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach von der Analyse jetzt hier.
Stattdessen sind so die Wahrscheinlichkeiten noch nicht weit genug.
Genau.
Ja.
Dennoch zeigt es einfach ganz klar, wo wir hier so ein bisschen mit dem Final Six so ein bisschen hinwandern. Und Olli hat es gesagt, letztes Jahr waren zu dem Zeitpunkt noch deutlich mehr Teams, hatten die Möglichkeit oder eine sehr realistische Möglichkeit noch reinzukommen. Dieses Jahr können wir aber auch sagen, dass es deutlich weniger Niederlagen, dass man sich deutlich weniger Niederlagen erlauben darf, um Final Six reinzukommen. Heißt also auch, dass hier zum einen die Dichte ein bisschen höher geworden ist, aber auch, dass die Liga, die Regular Season für die Liga der Teams deutlich wichtiger schon war und sie hier auch sich keine Blöße in irgendwelchen Spielen geben wollten, um eben diesen Final Six einzuziehen.
Ich würde auch noch kurz an der Stelle sagen, was bei der Analyse eben auch sichtbar ist, warum auch die Prozentzahl jetzt gerade bei den Munich Spatzen 2 und den Bedburg Raccoons noch höher ist. Sie haben mehr in der eigenen Hand. Das sind 2 Teams, die beide erst 10 und 11 Spiele haben. Das heißt, du kannst eher darauf schauen, welche Spiele sie realistisch gewinnen. Deswegen, wir haben eine Analyse bekommen, allein auf die Spiele gucken und auch auf die Gegner. Und wenn man einfach nur darauf schaut, welche Gegner noch kommen und welche sie theoretisch schlagen, hast du halt einfach mehr erwartbare Siege. Und deswegen ist die Prozentzahl für diese zwei Teams auch so viel höher als bei den Teams, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind in der ganzen Analyse. Also wie gesagt, gerade München hat ja, glaube ich, neben Augsburg die wenigsten Spiele. Und ja, in der Sichtweise, ich weiß nicht, ob ihr dazu auch noch kommen wollt, möchte man natürlich noch die Teams nennen, die zumindest statistisch gesehen noch messbare Chancen aufs Final Six haben. Also wir haben jetzt über 7 Teams gesprochen, die noch drin sind. Es gibt noch wirkliche Außenseiterchancen von Kelkheim, die mit 11% zumindest mal messbar eine noch mögliche Chance haben. Und mit 4% Lübeck ist schon dann statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Also da muss schon sehr, sehr viel zusammenfallen. Prozentual auftauchen tun noch ja, Rostock und Kornwestheim, wobei die so klein sind, die Chancen, dass wir die, glaube ich, an der Stelle schon fast aus unserem Contenderkreis eliminieren
also
können.
Also Augsburg ist auch noch mit 0,001% dabei.
Ja, weil die aber noch so viele Spiele haben. Das ist ja auch klar. Wir kommen jetzt auch, glaube ich, dann gleich zur zweiten wirklich interessanten Analyse. Das ist ein bisschen der untere Bereich. Also von daher, wir haben statistisch noch 9 Teams, die, sage ich mal, über quasi politische Relevanz, wenn man auf 4-5% Hürden nimmt, um den Final Six spielen. 2 sind sicher dabei. Ich denke, es sind die richtigen Teams dieses Jahr, die darum spielen. Genauso spannend geht es aber unten zu, weil hier tatsächlich noch ein bisschen offener ist. Wir haben einige Teams, die hier auch bei bezüglich Analyse die größten Gefahren haben. Wir haben über die Kastrop Raptors gesprochen, die auch dieses Wochenende wieder ohne Sieg rausgegangen sind. Für die es hier in der Analyse mit 87% schon ja, sehr, sehr schwer sein wird, da überhaupt irgendwie unten rauszukommen. Ja, weil es ja auch der letzte und vorletzte Platz ist. Ich glaube, 2 oder 3, ich weiß es jedes Mal nicht.
Es sind 4 Absteiger. 4 sogar. Absteiger. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon so hoch.
Also genau. Also ja. Das wird sehr unrealistisch, dass die da rauskommen. Gleiches gilt eben für die Black Forest Hedgehogs, die auch eben bei diesen 84-85% liegen. Ja, also da muss schon viel passieren, dass die sich da noch aus eigener Kraft rausziehen. Mhm. Und Gleiches, und da kommen wir jetzt vielleicht zum spannendsten Analysepunkt bezüglich Abstiegskampf eben zu den Augsburg Centurions, die nämlich bezüglich der einen Analyse nur bei 61% liegen, also 50-50 Chance haben wir fast, haben da noch rauszukommen. Wenn man sich aber anschaut, gegen wen sie spielen und wie viele Niederlagen da tendenziell dazukommen sollten, sind die tatsächlich zumindest mal statistisch gesehen bei uns in der Analyse der drittsicherste Absteiger aus der DFFL 2, wobei man natürlich hier im Sport nie sagen kann, was am Ende rauskommt.
Ja, die Augsburger haben natürlich ein richtig toughes Restprogramm, spielen an ihrem letzten Spieltag noch gegen uns, Munich Spatzen 2 und gegen Regensburg. Und ich würde auch sagen, für mich ist der Abstiegskampf auch sehr interessant, weil es ist ein bisschen den Kampf ums Final Six spiegelt. Wir haben nämlich 3 Teams nach der ELO-gerateten Analyse, die über eine 80-prozentige Abstiegswahrscheinlichkeit haben. Du hast sie genannt, die Augsburg Centurions, Black Forest Hedgehogs und Kastrop Raptors. Und danach haben wir einen Zweikampf sozusagen um den letzten Nicht-Abstiegsplatz mit den Stuttgart Scorpions mit einer 58-prozentigen Abstiegswahrscheinlichkeit und den Bremen Firebirds mit einer 66-prozentigen. Also hier wirklich cool. Ich glaube, das wird bis zum Ende noch spannend bleiben zwischen diesen beiden Teams. Bremen spielt in Dortmund noch und lass mich kurz reinschauen, die Stuttgarter haben ihren eigenen Heimspieltag als letzten Spieltag. Also wirklich spannend. Im Endeffekt glaube ich aber, dass wir hier nur diesen Zweikampf haben werden und würde es jetzt mal callen. Ich vertraue der Statistik, ich glaube Augsburg, die Raptors aus Kastrop und auch die Black Forest Hedgehogs werden hier absteigen. Oder was ist eure Gedanken?
Ja, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich schon jetzt das Wahrscheinlichste. Ich würde auch der Vollständigkeit halber sagen, dass die Cologne Falcons hier auch mit 12% drinstehen, die aber von ihrer Leistungskurve her tendenziell, wie wir da jetzt, glaube ich, eher raushalten. Und auch Dortmund mit 3% quasi unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich ist, dass sie noch reinkommen. Und auch die Kornwestheim Cougars mit 5% sehr wahrscheinlich nicht dabei. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube trotzdem, dass da nochmal was passieren kann. Lass mal eins von den Teams an einem Spieltag gegen ein Team spielen, was Elo sehr stark gerankt ist, die dann aber auch wieder ihren Starting Quarterback nicht dabei haben. Dann holen die auf einmal hier einen Sieg. Und da unten sind wir ganz klar, da wird ein Sieg, eine Niederlage mehr, das gegen ein Team, was die Elo jetzt quasi nicht eingerechnet hat, wird dann hier den Unterschied machen. Das heißt,
absolut.
Im Endeffekt sind das zwar Zahlen, die wir raussagen, aber die gehen natürlich davon aus, dass die ganzen Teams dann immer gut besetzt sind, dass immer alles gut zusammenläuft, dass die ganzen Teams auch bis zum Ende der Saison Vollgas geben. Es kann immer auch mal sein, dass irgendein Team noch mit dem zweiten Team oder mit sehr jungen Spielern anrückt, wenn sie schon sicher sind, sie sind im Mittelfeld irgendwo im Nirgendwo angesiedelt. Also ich will nicht sagen, das ist Wettbewerbsverzerrung, aber es zeigt einfach die zweite Liga dieses Jahr so ein wenig, dass man da nicht unendlich viel alles predikten kann, auch wenn wir
jetzt und da möchte ich sagen, es gibt zwei Szenarien, die jetzt mal gerade, weil wir über Augsburg gesprochen haben, bevor wir eben das vielleicht als Ausblick, Übergang zum Ausblick nehmen können. Sie spielen am letzten Spieltag gegen München und gegen Regensburg. Das sind zwei Teams, die zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit da schon qualifiziert sind. Wir sind im Sommer, da sind Sommerferien. Lass das wirklich mal so sein, dass da Teams sagen, ach komm, den Spieltag schenken wir ab. Ist im Hinsicht der Vorbereitung auf das Final Six natürlich wiederum Quatsch. Also das kann auch genauso andersrum sein. Aber ich will nicht ausschließen, dass es das gibt. Ne? Dann ist der Quarterback, wie du sagst, oder der beste Receiver oder Defender im Urlaub, weil er halt vor dem Final Six ins Urlaub fahren möchte. Und ja, dann ist es genau wie du sagst, dann hast du mal so einen Spieltag. Letztes Jahr in der DFFL haben wir drüber gesprochen, dass Waldorf da nach oben fährt mit 7 Leuten ohne Quarterback, verlieren da ihre Spiele. Das hat auch erstmal im Vorfeld keiner eingerechnet. Also das ist irgendwo möglich, das wird von der Statistik nicht erfasst. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns ja auf irgendwas stützen. Und ich denke, da können wir ganz gutem Gewissen mit der Aussicht mal rausgehen und schauen mal auf die nächsten beiden Spieltage. Eben jetzt nicht mehr statistisch, sondern aus unserer Perspektive. Und gucken mal, was da vielleicht dran steht, weil gerade der Spieltag in Darmstadt, denke ich, sehr, sehr spannend wird.
Ich würde tatsächlich, Olli, ich springe jetzt einfach mal, sprenge die Chronologie, denn du hast mir so ein gutes Stichwort geliefert. Dieser letzte Spieltag in Regensburg, wo die Augsburg Centurions 3 Spiele haben, nämlich gegen Heidelberg, Regensburg und München 2. Also 3 der wahrscheinlich Top 5 Teams in diesem Jahr. Und sehr wahrscheinlich können sie sich mit 3 Siegen retten. Muss man einfach realistisch betrachten. Ja, 2 Siege sind so viel. Wenn sie 3 hier gewinnen, sind sie wahrscheinlich gerettet. Und es gibt jetzt 2 Szenarien. Eins, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass alle 3 Teams, gegen die sie spielen, Regensburg, Heidelberg und wir, zu dem Zeitpunkt schon qualifiziert sind. Weil alle nur noch 2
Spiele haben. Ja, genau, das ist, was er meinte, genau.
Und es kann sehr gut sein, dass da unten dann ein Dreikampf oder Zweikampf mit Darmstadt, Münster und Bedburg herrscht, aber die oberen 4 Plätze, ich meine, Regensburg ist eh schon durch, Heidelberg und München können nach ihren nächsten 2 Spieltagen durch sein und der Spieltag kann irrelevant sein, dann kann es echt sein, dass Augsburg hier 3 Spiele gewinnen kann und zumindest mithalten kann. Aber, und es ist so interessant, es kann genau andersrum laufen. Es kann nämlich auch sein, dass das letzte Spiel an diesem Spieltag, das vorletzte Spiel in der gesamten Regular Season ist Munich Spatzen 2 gegen Heidelberg Hunters. Stellt euch mal ein Szenario vor, wo die beiden um Platz 6 und 7 kämpfen. Und davor spielen sie beide gegen Augsburg, dürfen sich absolut keinen Ausrutscher erlauben, damit das letzte Spiel ein Win-and-In-Szenario gibt. Also es geht in beide Richtungen. Das ist so krass, dass dieser Spieltag in beide Richtungen mega spannend sein kann.
Ja. Dann würde ich mal sagen, als Vorbereitung dazu wird es sicherlich ein bisschen mehr Sicherheit geben, je nachdem, wie die Ergebnisse in im Schwarzwald bei den Hedgehogs ablaufen. Hier haben wir nämlich die Heidelberg Hunters bei dem Spieltag mit dabei, also als das Team, was jetzt mal um das Final Six spielt. Sie spielen gegen Stuttgart an dem Tag und Kornwestheim. Das sind 2 Gegner, die sie auf dem Papier haben sollten. Ich denke, wenn sie die 2 Spiele gewinnen, sind sie drin, dann sind sie durch. Dann heißt dieses Szenario zumindest schon mal abgewendet. Auf der anderen Seite haben wir die Kornwestheim Cougars, die, denke ich, andersrum hier mit einem Sieg gegen die Hedgehogs quasi aus dem Abstieg sich direkt verabschieden können. Bei 5% lagen sie. Und ich finde es tatsächlich spannend, sie auch gegen Heidelberg zu sehen. Wir haben über Kornwestheim gesprochen, die sind nicht schlecht. Irgendwann kommt vielleicht der Quarterback zurück, wir wissen es nicht. Dann sind sie eher
ein Anwärter. Beim letzten Spieltag tatsächlich.
Mit dem haben sie vielleicht auch Chancen in Richtung eher ein Top-6-Team zu sein. Dann können sie Heidelberg auch ärgern. Also das ist auf jeden Fall spannend. Und dann vielleicht das wichtigste Spiel des Tages, nicht das Beste, aber das Wichtigste, Stuttgart gegen die Hedgehogs, wo man sagt, das ist ein Spiel für die Hedgehogs. Wenn sie das gewinnen, dann bringen sie sich in eine gute Ausgangslage und stürzen Stuttgart tiefer in den Abstiegskampf. Wenn Stuttgart das gewinnt, ist das ein großer Schritt für die Stuttgart Scorpions und ja, für die Hedgehogs wahrscheinlich.
Also für die Hedgehogs
nicht der Todesstoß, aber
doch, ich würde fast sagen Must-Win, weil dann haben sie den direkten Vergleich gegen Stuttgart und sind ein Spiel dahinter. Ja. Deswegen für die Stuttgarter tatsächlich ein sehr wichtiges, für die Hedgehogs ein sehr wichtiges Spiel, für die Stuttgarter ein Schritt dann in Richtung Klassenerhalt.
Ich glaube, sonst ist aber tatsächlich an dem Spieltag nichts. Das heißt, wir werden dann nur diese vier Spiele haben, relativ klare Szenarien im Vorfeld. Ein bisschen durchmixter, ein bisschen spannender wird es dann natürlich in Darmstadt sein. Ein Spieltag, wo ähnlich wie jetzt am Wochenende wieder von den Top-Teams, jetzt müssen wir mal schauen, eins, zwei, dreieinhalb, wenn man Kelkheim dazu zählen möchte, dreieinhalb Teams, die noch irgendwie tendenziell Chancen aufs Final Six haben. Und hier hast du auch eine relativ klare Ausgangslage für Teams. Münich Spatzen 2 spielen an diesem Tag gegen viele starke Gegner. Wenn sie da aber auch nur 2 Spiele gewinnen, sind sie durch. Dann ist das Ding
noch nicht ganz, aber
ja, aber dann wird es schon Schritt. Sehr...
Es kommen danach noch Spiele...
Ja. Und tendenziell geht es ja, ich weiß nicht, wie das Seeding beim Final Six ist, aber auch darum, dass sie sich dann auch auf dieser Position des Dritten, ich glaube, ich weiß nicht, was noch nach oben geht, aber zumindest da oben sehr, sehr weit festsetzen können. Muss natürlich alles passen. Ansonsten kann es auch hier sein, dass es dann darauf hinausläuft, dass man vielleicht mit doch 3 Niederlagen nach Hause fährt. Also ich gehe davon aus, dass Bornheim ein Gegner ist, den man schlagen muss an diesem Tag. Ansonsten Münster ist verlierbar auf jeden Fall. Dann hast du natürlich die Darmstädter, die jetzt sehr stark aufgespielt haben, und Kelkheim kann ein Stolperstein sein. Dann hättest du auf jeden Fall hinten raus mehr Druck bei
den Münchnern. Sehr spannend hier an dem Spieltag, dass wir so eine Dreierkonstellation haben mit Darmstadt, Münster Münster und München, so rum. Jedes Team spielt gegen jedes andere. Und hier in diesem mit diesem Trio 2 Niederlagen an dem Tag einzustecken, kann richtig wehtun. Gerade für Darmstadt und Münster, die ein bisschen im Hintertreffen sind und sich eigentlich keine Niederlage gegen Top-Team erlauben dürfen. Wenn eines dieser beiden Teams beide Spiele verliert, dann wird es sehr schwer für sie. Wenn die Spatzen 1 oder 2 Spiele verlieren, ist das noch nicht das Ende der Welt. Wir haben noch einige Spiele, aber 1 oder 2 Siege in dieser Konstellation ist dann schon tatsächlich fast die halbe Miete.
Sind wir ganz ehrlich, wir sind in der 2. Liga, wahrscheinlich wird es mit einem 3-Way-Tie bei den 3 quasi an diesem Spieltag rauslaufen.
Es ist nicht unrealistisch, aber wie gesagt, wenn man da mal die Highlight-Spiele rausnimmt, also gleich morgens dann München gegen Münster ist auf jeden Fall ein Spiel, was sehr, sehr wichtig ist. In der Hinsicht Münster gegen Darmstadt ist ein Spiel, was obenrum sich natürlich ausgehen kann, und auch, glaube ich, das Spiel München gegen Darmstadt wird sehr, sehr hitzig und sehr, sehr spannend. Das sind vielleicht so die 3 Highlight-Spiele, wo es oben um das Final Six geht, und ansonsten hast du die Augsburg Centurions, die, wir haben auch eben über sie gesprochen, hier ein Spiel gegen die Bornheim Badgers haben, wo man vielleicht sagen kann, an einem guten Tag können sie sich da die Punkte holen. Die anderen Gegner sind wahrscheinlich für die Centurions ein bisschen zu stark, weil eben zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr viel es um die Top, bei den Top-Teams um sehr, sehr viel geht. Die Bornheim Badgers irgendwie so ein bisschen verloren hier an diesem Spieltag dazwischen, denke ich. Mal gucken, wie die sich schlagen werden.
Ja, ich glaube, in diesem Mittelfeld haben wir einige Teams, für die es nicht mehr um so viel geht, weil wir können auf die Statistik nochmal kurz schauen. Es gibt 5 Teams, die sowohl in der Wahrscheinlichkeit des Final Six zu machen, als auch in der Wahrscheinlichkeit abzusteigen, jeweils unter 1% haben. Das heißt, die sind im Mittelfeld einfach fest. Bornheim gehört da gerade so dazu oder gerade so nicht. Wichtig ist aber dann, dass diese Teams Spoiler sein können für die größeren Teams oder die Niederlage gegen sie für ein oder ein Sieg gegen sie für ein abstiegsbedrohtes Team kann sie dann wiederum retten. Also diese Spiele sind nicht unwichtig, aber für die Teams an sich geht es um nicht mehr so viel.
Gut. Genau, aber auf jeden Fall spannender Spieltag, viele Spiele, und ich glaube, damit haben wir ganz gut zusammengefasst, was jetzt noch so ansteht, und ich glaube, nach diesen 2 Spieltagen haben wir dann auf jeden Fall sehr viel Klarheit.
Ich würde gern zum Abschluss, oder Lasse, willst du noch was sagen?
Nee, du darfst gern.
Ich will noch einmal auf die Key-Spiele schauen, die uns erwarten. Wir haben es schon gesagt, in Regensburg haben wir die Spiele von Heidelberg gegen München, was ein absolutes Win-in-In-Game sein kann, so wie wir gegen Darmstadt letztes Jahr. Aber wir haben auch am Spieltag davor Win-It-In-Games. Und zwar spielen hier, beziehungsweise haben die Badburg Raccoons ihr letztes Spiel und auch die Darmstadt Diamonds im letzten Slot des Tages am 23. August in Dortmund, 15:50 Uhr, Bad Book Raccoons gegen Darmstadt Diamonds. Ihr jeweils letztes Spiel der Saison, das kann sowas von, kann ich als Win-It-In-Game sehen. Also das könnte wirklich spannend werden. Und dann eben im vorletzten Slot, am letzten Spieltag in Regensburg, München gegen Heidelberg. Auch das kann ein absoluter Klassiker werden. Also es wird spannend, es wird richtig cool an den letzten Spieltagen und da freue ich mich mega drauf.
Genau, wir machen jetzt nach der heutigen Folge, um sie ein bisschen abzumoderieren, ein wenig Pause mit DFL 2. Die DFL 2 wird uns dann natürlich den ganzen August über während der WM, vielleicht nicht ganz so viel, aber den ganzen über August und dann natürlich auch bis in den September, bis zum 12. September dann natürlich auch auf jeden Fall begleiten. Aber jetzt kommt als erstes natürlich das große Sohn-Highlight aus den beiden ersten Ligen in Deutschland, sowohl aus der Mix als auch aus der Damenliga. Deswegen kann es sein, dass es jetzt um die DFL 2 für zwei Wochen ein bisschen ruhiger wird. Aber wir schauen uns natürlich trotzdem alle Ergebnisse an und informieren euch trotzdem im Podcast über alle Ergebnisse.
Absolut.
So viel fürs DFL 2 Update. Vielen Dank für die Leute, die uns wieder ihre Erfahrungsberichte von den Spieltagen geschickt haben. Und wir hören uns in dieser Woche noch wieder zu den Preview-Folgen oder zu den Vorausschau-Folgen aufs Final Four und das Final Eight.